Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die sehr netten Worte, Matthias. Ich war dankbar, dass du nicht noch mehr über den Perspektivenwechsel erzählt hast, sonst hättest du mich ja wahrscheinlich hier ersetzen können, ganz wunderbar. Und vor allem eure Forschungsprojekte könnten wahrscheinlich viel besser zur Stadtforschung aus dieser neuen Perspektive was sagen als ich. Denn ich muss euch enttäuschen, ich bin keine Stadtforscherin. Aber ich hoffe, ihr bleibt dennoch sitzen und ich glaube auch, dass es keine Themaverfehlung wird. Denn ich habe sozusagen diesen Vortrag als Aufgabe genommen, nochmal die Migrationsforschung Revue passieren zu lassen auf ihre stadtforscherischen Implikationen hin. Und meine letzten Forschungsprojekte haben sich auch mehr und mehr sozusagen nicht nur im Terrain des Städtischen bewegt, sondern explizit auch Stadt als Ort, als sozial umkämpften Raum thematisiert. Und ich werde euch heute vor allem aus diesem forscherischen Ausstellungsprojekt Crossing Munich was erzählen und wenn die Zeit reicht, am Ende auch noch ein paar anhand von Installationen sozusagen auch nochmal klären, unseren thematischen und methodologischen Fokus. Ich glaube, dass es auch keine Themaverfehlung ist, wenn man vor allem den kurzen, aber prägnanten Worten von Errol Yildiz, einem migrationsbezogenen Stadtforscher, folgt, der einmal meinte, Stadt ist Migration. Und damit mit sehr knappen Worten und sehr prägnant sozusagen den strukturellen Zusammenhang zwischen beiden Phänomenen auf den Punkt brachte. Wir haben das in diesem Gebilde in München ganz gut vorgefunden gesehen. Allerdings gilt diese Gleichung auch andersherum, denn wenn man die Migrationsforschung unter dem Vorzeichen Stadt Revue passieren lässt, muss man sagen, dass das Gros und der Mainstream der kultur- und sozialwissenschaftlichen Forschung über Migration nicht explizierte Stadtforschung ist. Migrationsprozesse auf dem Land werden in den wenigsten Studien untersucht und dies nicht nur, weil wohl das Gros der Migrationsbewegungen in der Tat städtische Agglomerationen anpeilt. Vielmehr scheinen auch ganz zentrale konzeptuelle und methodologische Perspektiven der gängigen Migrationsforschung sie auf den Kontext Stadt zu fokussieren. Heute spitzt sich dieses unreflektierte Duo in zwei sich auf den ersten Blick divergierenden Zustandsbeschreibungen und angelagerten Forschungszusammenhängen zu. Zum einen in Krisenszenarien aller Parallelgesellschaft, die die Stadt, den städtischen Raum, als Tableau für katastrophistische Gegenwartsbeschreibungen einer sich angeblich zunehmend desintegrierenden Einwanderungsgesellschaft nutzen. Zum anderen in eher gegenteiligen Schönwetterbildern, die Diversität und kulturelle Vielfalt als Großstadtressource, als Quelle von Urbanität und als kulturelles Kapital beschreiben. Wie Stefan Lanz, dessen Arbeit zu Berlin ich sehr schätze, in seiner Forschung zeigt, sind beide Diskurse jedoch nur jeweils als die andere Seite der gleichen Medaille zu bezeichnen oder sie gehören als Steuerungskonzepte einer neoliberalen Stadtentwicklung zusammen, die eine zunehmende Fragmentierung und Spaltung von Bevölkerung und Räumen forcierend in Kauf nimmt. Ausgehend von Forschungen in München im Kontext des interdisziplinären Ausstellungsprojekts Crossing Munich, ihr seht hier die Eingangssituation, werde ich im Folgenden die konzeptuellen Zusammenhänge der Themenbereiche Stadt und Migration diskurskritisch ausleuchten. Anschließend werde ich auf unser forschendes Ausstellungsprojekt und unsere Befunde zurückkommen und je nach Zeit müssen wir dann sehen, einige Arbeiten kurz skizzieren. Die süddeutsche Großstadt München, einige von euch werden im Sommer oder wann auch immer dort gewesen sein, bekannt über die Grenzen Deutschlands hinweg für das Amalgam aus Tradition und Moderne, für Laptop und Lederhosen, wie es ein städtischer Werbeslogan auf den Punkt bringt, steht im öffentlichen Bewusstsein mitnichten für eine vibrierende Einwanderungsstadt. Dennoch, München hat nach Stuttgart und Frankfurt den drittgrößten Anteil migrantischer Wohnbevölkerung in Deutschland mit bis zu 35%. Berlin, die immer als die vibrierende multikulturelle Metropole gilt, zumindest wenn man Anfragen ausländischer Nachwuchsforschung zur Migration in Deutschland Glauben schenkt, ist dagegen nur auf Platz 7. Der hohe Prozentsatz ausländischer Wohnbevölkerung hat uns zu Beginn unserer zweijährigen Forschung zur Geschichte und Gegenwart der Migration in München selbst überrascht. Und wir fragten uns, wo sie im öffentlichen Stadtbild geblieben sind. Denn man findet sie so in der Tat nicht wirklich wie in Berlin oder in anderen Städten wie Frankfurt. Auch das Stadtmarketing hat große Probleme, so eine Mitarbeiterin im Interview, München im Rahmen der globalen Städtekonkurrenz neu als attraktive liberale Großstadt mit internationaler Wohnbevölkerung zu positionieren. Dabei muss sich das Stadtmarketing nicht nur mit dem dominanten Bilderschatz von München als Hort von bayerischer Gemütlichkeit mit ein paar internationalen Gästen herumschlagen. Vielmehr ist der öffentliche und wissenschaftliche Diskurs zur Migration und Stadt seit den frühen 1970er Jahren, als die Faktizität der Einwanderung nicht mehr zu leugnen war, generell von problemorientierten Fragestellungen bestimmt, womit ich nun auf zentrale diskursive Rahmungen zu sprechen komme. Folgende diskursive, konzeptuelle Muster lassen sich in Kürze skizzieren. So schaut die gängige sozial- und kulturwissenschaftliche Migrationsforschung nur auf bestimmte städtische Räume und Phänomene. Sie parzelliert den Stadtraum nach angeblich in sich homogenen Gruppen, immer noch, die als Ethnien oder als nationale Herkunftsgruppen definiert werden. Die Rede ist von sogenannten sozialen Brennpunkten, neudeutsch, gefährlichen und explosiven Räumen, hier der Cartoon, von Belastungsgrenzen und überforderten Nachbarschaften, in denen sich sozialer Sprengstoff ansammle. Das sind alles Zitate. Der Raum als ethnische Enklave, Kolonie oder als Ghetto markiert, wird für Migrationsforscher jedoch selten an sich interessant, sondern vor allem unter der Perspektive der Integration. Dabei steht ethnische Dichte in der heidmayerischen Gleichung für ethnische Segregation und dies wiederum gilt als gescheiterte Integration bzw. als Integrationsblockade, die den sozialen Frieden in der Stadt und der Nation bedrohe. Dies würde ich in Anlehnung an den von euch Geografen kreierten Begriff des Raumfetischismus, den ich bei Bernd Berliner gefunden habe, nun als Integrationsfetischismus bezeichnen. In dem Sinne auch eben als ein sozialtechnologisches Steuerungskonzept. Die normative Gleichung ethnische Segregation gleich gescheiterte Integration hat die Stadtplanung bereits in den 1960er Jahren bestimmt. Mit Sperrkreisen und Zuzugssperren wie in Berlin, Köln und München hoffte man in den frühen 1970er Jahren steuernd eingreifen zu können. Gehalten hat sich bis heute die Politik der sogenannten Belegungsquoten im sozialen Wohnungsbau. Es ging dann auch quer durch die Spektren ein Sturm der Entrüstung durch die Presse, als der Geschäftsführer der Nassauischen Wohnungsbaugesellschaft 2007 dieses normative Modell ethnisch gemischten Wohnens in Frage stellte. In den jüngsten nationalen und kommunalen Integrationsplänen wurde das Jungtim sozialräumliche Mischung gleich Integration dagegen aufs Neue festgezurrt. Der Münchner Integrationsplan proklamiert wie der nationale von 2007 dann auch, dass, Zitat, im Sinne einer sozial integrierten europäischen Stadt grundsätzlich die sozialräumliche Vielfalt weiterhin anzustreben ist. Für München kann der Plan positiv verkünden, dass das Leitbild der Münchner Mischung keine, Zitat, die Integration erschwerende Ballung einzelner Ethnien oder nationaler Gruppen hervorgebracht habe. Der nationale Integrationsplan spricht ebenfalls Klartext, wenn dort steht, dass eine, Zitat, Abschottung und Konzentration einzelner Ethnien entgegenzuwirken ist. Dabei werde ich später zeigen, dass der Ghetto- und Segregationsdiskurs noch nicht immer kulturalistisch die Betroffenen zu den Tätern gemacht hat. Nachdem hierzulande mittlerweile das Gros der Migrationsforschung unter der Prämisse der Integration steht und besser als Integrationsforschung bezeichnet werden sollte, ist die Stadt als Forschungskontext und in gewisser Weise auch implizit als Forschungsgegenstand in der integrationistischen Migrationsforschung allgegenwärtig, aber oftmals eben nur implizit. So bleiben auch die epistemologischen und methodologischen Prämissen unreflektiert, die, wie Nina Klick-Schiller, vielleicht euch auch bekannt als Mitbegründerin des Transnational Approaches, es einmal bezeichnete, die vor allem darin bestehen, in einem Konzept, was sie Ethnic Group Research Design nannte. So schreibt Nina Klick-Schiller etwas suffisant, man nehme eine Ethnie, eine weitere Stadt und füge eine Fragestellung hinzu, rühre kräftig herum und fertig ist das nächste Forschungsprojekt. Andererseits haben jedoch auch die positiven Darstellungen eines gelungenen multikulturellen Zusammenlebens à la Goethestraße in München zum Beispiel, hier findet sich bestimmt auch so ein bahnhofsnaher Straßenzug, ihre Schattenseiten. Wie wir wissen, aber das muss ich Ihnen hier längst nicht ausführen, hat die Stadtentwicklungspolitik im Zuge der internationalen Städtekonkurrenz die Internationalität und Mobilität der städtischen Gesellschaften als Ressource und Kapital entdeckt. Angeregt durch wissenschaftliche Studien wie etwa die von Richard Florida, der die Existenz dreier Ts, eben von Talents, Technology and Tolerance, für die zentralen weichen Standortfaktoren hält, versuchen nun Großstädte neu für sich zu werben. So eben auch München, wo eine eigene Werbeabteilung gerade damit betraut ist, ein neues Stadtwerbekonzept zu entwickeln. Die British Council vermarktet dann auch einen Open City Monitor mit 54 Indikatoren, die die Offenheit der Städte quantifizieren sollen. Düsseldorf und Stuttgart sind bereits vermessen. Die Videoinstallation von Ralf Hohmann, Munich Loves You, eine der 14 Installationen von Crossing Munich, thematisiert diese Dimension der Migration in Form eben angelehnt an die drei Ts von Richard Florida. Sie zeigt nicht nur die neuere Werbepolitik der Stadt München, der wir auch mit unserem Aktion Nolens Volens irgendwie zuarbeiteten. Vielmehr demonstrierte sie, wie um das spezifische Migrationssegment der High-Skilled Migration mittlerweile ein ganzer Markt spezifizierter Dienstleistungen, wie vor allem diese sogenannten Relocation-Agenturen, entstanden ist, der sich bemüht, die Mobilität dieser globalen Spitzenklasse der Migration möglichst angenehm zu gestalten. Während sich die öffentliche Debatte in München seit Monaten über den Neubau einer Moschee mokiert, werden in den innerstädtischen Sanierungs- und Neubaugebieten im Luxussegment Fakten geschaffen und muslimisch-geschlechtlich trennbare Wohnungen für die internationale Nachfrage, zum Beispiel aus dem arabischen Raum, konstruiert. Diese höchst divergierenden Wechselwirkungen zwischen Migration und Stadtentwicklung haben wir zur Ausgangsfrage unseres zweijährigen forschenden Ausstellungsprojekts gemacht, welches 2009 in eine dreimonatige Ausstellung in der Rathausgalerie mündete. Dabei hatten wir den Auftrag, seitens des Kulturreferats die Geschichte und Gegenwart der Migration in München zu erforschen. Und wir hatten das Glück, interdisziplinär, sowohl ethnografisch als historische Kompetenzen in gemischten studentischen Forschungsgruppen zu vereinen, welchen wir gegen Ende auch noch Künstlerinnen an die Seite stellten, um die Forschungsergebnisse in einem gemeinsamen Diskussionsprozess in künstlerische Arbeiten umzusetzen. Dabei entwickelten wir, angestoßen durch Vorgängerprojekte wie Projekt Migration, ein großes Ausstellungsprojekt 2004 in Köln, oder Transit Migration, eine Untergruppe von Projekt Migration, eine Forschungsperspektive, die wir als die Perspektive der Migration bezeichneten. Kurz und knapp stellt sie eine Forschungshaltung dar, welche sich jenseits von Integrationsparadigma und Ethnizismus den Migrationsbewegungen an sich versucht, analytisch zu nähern. Diese versuchten wir methodologisch durch eine genealogisch-ethnografische, oder besser gesagt, um einen Begriff von Paul Rabinow aufzugreifen, einen relativ bekannten internationalen Kulturanthropologen, um eine praxiografische Vorgehensweise, also wir haben eine genealogisch-praxiografische Vorgehensweise versucht zu entwickeln. Doch bevor ich näher auf unserem Ansatz zu sprechen komme, möchte ich Ihnen doch mittlerweile zahlreichen existierenden kultur- und sozialwissenschaftlichen Kritiken und Revisionen an dem dargestellten Diskurs zur Stadt und Migration in 4 Punkten zusammengefasst vorstellen. Nicht nur, um deutlich zu machen, auf welche kritischen Perspektiven wir damals auch aufbauen konnten und aufbauten, sondern auch, um unseren ethnografisch-genealogischen Ansatz demgegenüber klarer zu konturieren. Erstens, die zentralste kulturwissenschaftliche Revision lässt sich wohl am besten mit dem Slogan Global Heimat, und das vielleicht mit Y, zusammenfassen, welche die negativen Effekte des Ethnizitätskonzepts kritisiert und unter transnationaler Perspektive überwand. Hier am Institut für Kulturanthropologie stehen ja so Arbeiten von Regina Röhmhild, die mittlerweile auch weg ist, oder Gisela Welz dafür. Dieser transnationale Fokus hat die gängige Containervorstellung von Stadt und homogener Stadtgesellschaft, oftmals noch dazu in vormodernen Sinne als Gemeinschaft verstanden, gesprengt und den Blick auf translokale, in dem Stadtraum relokalisierte globale Szenen, kulturelle Praktiken und Identitätsprojekte geöffnet. Die Stadtlandschaft dehnt sich dann auch aus bis in die Türkei oder Russland, beziehungsweise je nach Blickwinkel schrumpft zu einem Mosaikpunkt, in einem plurilokalen Netzwerk transnationaler städtischer Alltagswelten. Jetzt komme ich zur zweiten Revision. Die geht wohl zurück vor allem auf die Global City Forschung, Saskia Sassen zum Beispiel ist zu nennen oder auch Ulf Hannertz. Die Global City Forschung hat einen analytischen Zusammenhang konstatiert zwischen den durch internationale Mobilitätsprozesse mit hervorgebrachten kulturellen Dynamiken und Ökonomien und der Neupositionierung der Städte als Global Cities. Umgekehrt hat die Global City Theorie auch gezeigt, dass die Repositionierung der Städte bestimmte Chancen und Lebensverhältnisse nach sich zieht und bestimmte Migrationsbewegungen prädestiniert, wie beispielsweise die High-Skilled Migration und gleichzeitig ein Bodenpersonal der Globalisierung aus prekarisierten und informalisierten Arbeiterinnen. Das heißt, die sind keine Abnormalität, sondern die gehören strukturell dazu. Die dritte Revision würde ich mit dem Namen Ivar Ong zum Beispiel verbinden. Ivar Ong, eine internationale anerkannte Kulturanthropologin, hat zu Städten in Südostasien geforscht, zum Beispiel in Malaysia. Und dort konnte sie zeigen, wie die politökonomischen Repositionierungen mit neuen flexibilisierten und fragmentierten, hierarchisierten Bürgerschaftsverhältnissen verbunden sind. Eine Forschungsrichtung der Citizenship Studies zur Stadt und Migration, die leider nicht wirklich weit verbreitet ist, aber die ich sehr für vielversprechend halte. Die vierte Revision würde ich mit der Perspektive umschreiben der Raumpioniere. Sie beschreibt Migranten entgegen aller Krisendiskurse als Revitalisierer, Sanierer und Erneuerer ehemals aufgegebener Stadtteile. Dies widerspricht der üblichen Gentrifizierungsliteratur, die von außerhalb kommende Kreative als Gentrifizierungsavantgarde beschreibt. Vielmehr kämen die Gentrifizierer, so Errol Yildiz und Birgit Mattausch in ihrem kleinen Bändchen Urban Recycling, aus dem, Zitat, Reihen der Anwohner selbst, von denen viele als Migranten in die aufgegebenen und vernachlässigten Stadtteile gezogen waren, hier in Eigeninitiative den sozialen Aufstieg schafften und ihr Wohngebiet wieder attraktiv für weiteren Zuzug machten. Yildiz und Mattausch fordern dann auch die spezifischen urbanen Kompetenzen von Migrantinnen anzuerkennen, die sie vor allem in Strategien und Taktiken der Aneignung, der Inszenierung und der Aufwertung am Werk sehen. Bei Crossing Munich haben wir den transnationalen und praxisbezogenen Ansatz, der zentral die Strategien und Taktiken, das Wissen und die Kompetenzen von Migrantinnen beleuchtet, durch eine genealogische Perspektive erweitert, um die Seite des Regierens mit einzubeziehen. Hierbei stützten wir uns auf Grundzüge der genealogischen Methodik Foucaults, die er von der archäologischen Vorgehensweise seiner früheren Werke abgrenzt. Während diese, also die archäologische Vorgehensweise, noch der Suche nach einem Ursprung von Phänomenkonstellationen geschuldet war, ging es Foucault in seinen genealogischen Arbeiten explizit um den Wandel, um die Entstehung und Formierung verschiedenster Problematisierungen wie dem Wahnsinn oder eben dem Regieren, und zwar als Nachweis der Kontingenz dessen, was wir heute als Normalität betrachten. Dabei interessierte uns die genealogische Methode, so wie sie Foucault verstreut beschrieb, nicht nur, dass ihr zwar um historische Prozesse, aber nicht um historische Kontinuitäten geht. Vielmehr interessierten Foucault Bruchstellen und Wandlungsprozesse als Folge von Kämpfen in den Feldern von Macht und Wissen. Felder, die auch für eine Erforschung der Genese des lokalen städtischen Migrationsregimes relevant erschienen. Darüber hinaus lehnt Foucault jedwede Vorstellung einer immanenten Mechanik, Logik oder einer größeren Bestimmung ab und wendet sich gegen funktionalistische und strukturalistische Erklärungsmodelle, die in der historischen und der politikwissenschaftlichen Migrationspolitikforschung immer noch häufig anzutreffen sind. Foucault konzipiert Wandel als unbeabsichtigte Folge des Zusammenspiels von diskursiven und nicht diskursiven institutionellen und alltäglichen Praktiken der vielen, das heißt, es ging ihm auch um ungewollte Konsequenzen. Eine Konzeption, die unseren kulturanthropologischen Praxisansätzen sehr nahe ist. So schreibt er in Texten aus den 1980er Jahren, ich zitiere, es ging darum herauszubekommen, wie und warum der Wahnsinn zu einem gegebenen Zeitpunkt durch eine bestimmte institutionelle Praxis und einen bestimmten Erkenntnisapparat problematisiert wurde. Man könnte dieses Zitat fast auf unser Feld anwenden. Und genau dies ist der weitere Aspekt in Foucaults Analytik, welcher unser erkenntnistheoretisch inspirierte. Es ging ihm um Problematisierungen, also um die Frage frei nach Foucault, wie und warum und angesichts welcher Kräfteverhältnisse gewisse Phänomene zum Gegenstand von Interventionen und einer Bearbeitung gemacht wurden. Diese Analytik nach Problematisierungen zu fragen und zu untersuchen, wann und in welchem Kontext Migration wie problematisiert wurde, spornte uns an, die Geschichte der Einwanderung nach München, die in unzähligen Filmbandmetern immer wieder gleich erzählt wird, neu aufzurollen. Dabei versuchten wir, die Themen und Problematisierungen zum einen aus einer Analyse und historischen Rekonstruktion migrantischer Geschichten und Artikulation herauszukristallisieren. Zum anderen versuchten wir, die Problematisierungen und ihren Wandel aus einer Analyse des öffentlichen Diskurses sowie von Dokumenten der kommunalen Politik, vor allem des Stadtplanungsamtes, der Ausländerbehörde, aber auch des Kultur- und Sozialreferats herauszuarbeiten. In einem weiteren Schritt bezogen wir dann beide eben aufeinander, um ein Bild der Kräfteverhältnisse und ihrer konfliktiven Aushandlungen zu bekommen. Eingegangen ist diese Perspektive in die meisten der 14 Arbeiten, indem sie nach den Wechselwirkungen von migrantischen Praktiken und der städtischen Politik fragten. Dabei haben sich folgende vier Themengebiete als relevant und virulent herauskristallisiert. Das erste Themengebiet ging um den großen Komplex von Ökonomie und Arbeit. Ihr habt ja vorhin gesagt, auch ihr forscht zum Thema der Wirtschaft oder anhand des Themas der Wirtschaft zur Stadt und Migration hier. Es war eines der zentralen Themen der Gastarbeitsära, was heutzutage vor allem unter dem Gesichtspunkt der Informalisierung virulent wird. Hierbei sind wir zum einen einem transnational-ökonomischen Netzwerk nachgegangen, wie einem weit gespannten Autohandel, der München mit Antwerpen und verschiedenen westafrikanischen Ländern verbindet. Er ist gekennzeichnet durch höchst unterschiedliche Grade von Professionalität und Formalität, doch lässt sich bei all den Interviewpartnern aus afrikanischen Ländern zeigen, dass sie in dieser ökonomischen Nische tätig sind, da ihnen auf dem offiziellen Arbeitsmarkt entweder eine Arbeitserlaubnis gänzlich verwehrt wird oder sie verschiedene Erfahrungen rassistischer Ausgrenzung zur Selbstständigkeit gebracht haben. Ganz zu schweigen natürlich von den transnationalen Kapitalien und der transnationalen Verantwortung der Migrantinnen, die derartige ökonomische Praktiken mit hervorgebracht haben. Zum anderen sind wir als eine der wenigen legalen Formen aktueller Gastarbeit der Geschichte türkischer Werksvertragsarbeiterinnen nachgegangen, die gerade in München um ihren Lohn stritten. Das heißt, das war ein relativ guter Zufall. Die mitgehende Forschung Eiskaltes Händchen, umgesetzt von Matthias Weinzel in diesem Comic, offenbart ein ungeheuer transnationales Konfliktszenario und eine steile transnationale Ausbeutungspyramide, was nicht nur eine geografische, sondern auch eine soziale Multisided Ethnography erforderte und unsere Forscherin bis nach Istanbul und Ankara führte. Und wieder zurück. Und mittlerweile haben in München 30 dieser türkischen Werksvertragsarbeiterinnen durchgesetzt, dass ihre Lohnforderungen beglichen wurden und verschiedene in dieser Pyramide angeklagt worden sind. Denn der Zoll hat da sozusagen mitgespielt, also auf der Seite der Werksvertragsarbeiterinnen. Doch auch die Forschung zur Gastarbeitsära offenbarte ein großes Konfliktpotenzial und konzentrierte sich bald auf die Kämpfe und Initiativen der Arbeitsmigrantinnen, die eine Verbesserung ihres Lebens und Arbeitsalltags organisiert und unorganisiert einforderten. Die Arbeit unter dem Titel Migrantische Kämpfe, Kämpfe der Migration von Peter Spillmann als Künstler umgesetzt, konnte dann auch nicht nur einen kleinen wilden Streik bei BMW 1972 rekonstruieren. Das heißt, wahrscheinlich bekannt ist immer dieser große Ford-Streik, aber wenn man in die Geschichte der Städte reinguckt, hat wahrscheinlich jede größere Stadt mit großen industriellen Komplexen einen wilden, irgendwie gearteten wilden Streik in der Zeit. Vielmehr zeigt sich auch, dass sich schon früh in den 1970er Jahren die Wohnsituation und Themen, die man unter der Überschrift der sozialen Integration zusammenfassen könnte, den Forderungskatalog bestimmten. Hier war es vor allem die Frage der Familienzusammenführung, der Absicherung der Kinder und der zweiten Generation und der Zugang zur Bildung. Später kam die Frage nach politischer Partizipation hinzu. Das sind jetzt Auszüge aus Flugblättern oder Flugschriften vor allem eine der wenigen nationalen Kampagnen gab es um das Kindergeld, weil die Arbeitsmigrantinnen dort ausgeschlossen werden sollten oder die Kinder von Arbeitsmigrantinnen aus der Kindergeldzahlung ausgeschlossen werden sollten. Doch auch die Forderung, das zweite Themengebiet war selbstredend der städtische Raum. Jedoch nicht unter der gängigen Forschungsstrukturierung, Dichotomie oder Perspektive von Öffentlichkeit und Privat. Vielmehr schien uns im Bereich der Migration die Fragestellung von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, die sich jetzt hier auch an dieses Slide richte, die Frage von Sichtbarkeit, ist das irgendwie angesichts der Helle für euch sichtbar überhaupt? Geht so, gell? Okay. Tja, also ihr müsst den Katalog dann einfach vielleicht beziehen. Oder auf unsere Webpage schauen. Vielmehr schien uns im Bereich der Migration die Fragestellung von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit beziehungsweise Sichtbarmachung und Unsichtbarmachung viel relevanter. Wie es beispielsweise die Arbeit Grauer Verkehr von der Künstlerin Manuela Unverdorben in Form eines riesen begehbaren Mobiles zeigt. Hier haben sich zwei Studentinnen Mobilitätspraktiken sowie die dazugehörigen Infrastrukturen und Räume der südosteuropäischen Migration angeschaut, die abseits von städtisch aufpolierten Verkehrsinfrastrukturen auf einem abgelegenen Schotterplatz ohne formal sichtbare Pläne und dennoch einen höchst florierenden Busverkehr hervorbringen. Und dieses Thema, dass es da überhaupt keinen Plan und sozusagen keine offizialisierte Struktur gab, hat eben die Künstlerin mit den Studentinnen umgesetzt in diese sehr filigrane Mobile. Und auf den Karten sieht man Auszüge der Forschung und ihrer Busreisen. Die Forscherinnen sind auch mehrmals mit den Bussen in Richtung Kosovo gefahren. Anders gelagert war es beim Münchner Bahnhofsviertel, wie wahrscheinlich in vielen Einwanderungsstädten. So ist die Arbeit Munich Central Station, umgesetzt von Dorte Bäumer, historisch den migrantischen Aneignungsstrategien und Raumnamen in und um den Bahnhof herum nachgegangen, welcher einer der ersten umkämpften Räume in München darstellte. Ich glaube, das war auch in vielen Städten mit größeren Ankommensbahnhöfen wie in Köln, auch in Hannover habe ich herausgefunden, dass die Bahnhöfe letztendlich als eine der wenigen öffentlichen Plätze zum Abhängen einluden und dann von daher auch eine der ersten umkämpften Räume darstellten. In München war er bald Zielscheibe von Pressekampagnen gegen die Überfremdung und Balkanisierung, so der Diskurs in den 1970er Jahren, was dann die Wohlfahrtsverbände und die Stadt wiederum auf den Plan rief, erste nationale Zentren zur Domestizierung und Einhegung der nomadischen Arbeitskraft aufzubauen. Heutzutage haben die Umbauten der Bahnhofshallen die Definition des Bahnhofsgeländes zur Grenze und seine Ökonomisierung sowie die Sanierung und Öffnung des umliegenden Viertels für die Business Class, das ihre dazu getan, andere Mobilitätsströme durch den Bahnhof zu strukturieren. Als das zentrale Instrument der Sichtbarmachung der Migration im Stadtraum ist wohl der Ghetto-Diskurs zu sehen, dessen lokale Genese wir in der Arbeit West End Urban Lab von Fabian Hesse umgesetzt aufgearbeitet haben und die ich hier daher etwas ausführlicher vorstellen werde. Im West End Urban Lab haben wir den Ghetto-Diskurs mit der Entwicklungsgeschichte und den Alltagswelten des West Ends konfrontiert. Hier wäre es wahrscheinlich dann der Gallus. Das West End ist eines der proletarisch-migrantischen Stadtviertel Münchens, welches in den frühen Ghetto-Diskursen der 70er Jahre immer wieder miterwähnt wurde, wenn es darum ging, München mit der Bronx oder Berlin zu vergleichen. Das war dann immer so die Schlagzeile, um die Dramatik in München klarzumachen. Im Gegensatz zu anderen migrantischen Vierteln wurde das Westend jedoch erst richtig in den 1990er Jahren von einer Sanierungs- und Aufwertungswelle erfasst. Heute gilt das Westend gerade auch wegen seines multikulturellen Flairs als das urbane, vibrierende Innenviertel Münchens. Also Westend steht auch in diversen international zugänglichen, so schicken Reiseführern mittlerweile drin. Die Arbeit kann zum einen zeigen, wie das Westend als innerstädtische, doch bis in die 80er Jahre hinein schwer industriell geprägtes Viertel fast systematisch zu einem migrantischen Quartier gemacht wurde, wie es jedoch nie den Beschreibungen ethnischer Segregation entsprach. Vielmehr hat auf der Ebene des Alltagslebens gerade das Zusammenleben verschiedenster Nationalitäten von engagierten Migrantinnen und Deutschen unter den Zumutungen einer sozialen Verelendungspolitik eine bis heute lebhafte Initiativ- und Vereinskultur hervorgebracht, Dabei wird nämlich oftmals ja überschätzt, dass die Gastarbeiterinnen in den 60er, 70er Jahren oftmals auch parallel oder versteckte politische Flüchtlinge waren und eigentlich ihr ganzes politisches Repertoire mit in die Emigration mitgebracht haben. Und hier in Westend gab es ganz viele Griechen, die Erfahrungen aus der Diktatur und dem Putschregime mitgebracht haben und sozusagen das hier mit in die Kämpfe mit einbringen konnten. Also es hat sich eine hier lebhafte Initiativ- und Vereinskultur hervorgebracht, die auch gegen die Sanierungs- und Vertreibungspolitik sich zur Wehr gesetzt hat, wie hier eine Demonstration, die übrigens seit den 1980er Jahren und einer Sozialpädagogisierung der Migration auch städtisch massiv unterstützt wird. Also wir haben eigentlich eine total schizophrene Politik der Pädagogisierung, die Initiativen unterstützt, und andererseits eine Stadtplanungspolitik, die auf Sanierung setzt und auf Vertreibung. Zum anderen demonstriert die Arbeit jedoch, dass der von uns so bezeichnete Ghetto-Diskurs historisch durchaus was Unterschiedliches meinte und erst mit der Faktizität der Einwanderung 1973 sozusagen zum kommunalen Anwerbestopp wurde. So lassen sich seine Anfänge auf die frühen 70er Jahre in München zurückverfolgen, als diverse Zeitungen von der desolaten Wohnsituation vieler Gastarbeiterinnen berichteten. Stichproben des Amtes für soziale Wohnungsfragen und des Gesundheitsamtes brachten das soziale Elend in den proletarischen Stadtvierteln mit billiger Altbausubstanz ans Tageslicht. Beschuldigt wurden dann auch zunächst die gierigen Vermieter, das ist ein Zitat, und die Unternehmer, die für ihre migrantischen Beschäftigten Unterkünfte nachweisen mussten und dies auch eben taten. Knapp zwei Jahre später, im November 1971, änderte sich jedoch der Ton. Er wurde alarmistischer und ethnisierend. Jetzt war nicht mehr die Praktiken der Vermieter der Grund für eine soziale Misere, sondern jetzt wurde die hohe Konzentration und Ballung der Gastarbeiterinnen in bestimmten Stadtteilen als Problem beschrieben, und zwar hinsichtlich der Bausubstanz, der Hygiene, wo wir noch den alten sozialhygienischen Diskurs haben, der Integration und des sozialen Friedens. Gleichzeitig wurde aber auch die Wohnsituation von migrantischen Aktionen zunehmend aufgegriffen und thematisiert. Die Sichtbarkeit einer migrantischen Wohnbevölkerung und die soziale Misere, wie sie der frühe Ghetto-Diskurs evozierte, brachten jedoch dann auch den damals jungen und engagierten Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel von der SPD bereits 1971 dazu, vehement für eine Integrationspolitik zu sprechen. Also wenn man die damaligen Programmatiken von Vogel liest, hat man das Gefühl, er sprach irgendwie aus der Zukunft zu uns. Also jetzt gerade wird es so langsam umgesetzt in nationale Programmatiken. 1972 initiierte eine erste wissenschaftliche Studie zur Ausländersituation in München, die alsbald dann als Problemstudie betitelt wurde. Diese Studie unterstützte den doppelten Diskurs aus Integration und repressiven Momenten der Begrenzung. So legte sie zwar ein Bekenntnis zur Einwanderung nach München ab und konstatierte, dass die Migration nicht vollständig kontrollierbar sei. Allerdings stellt sie einen großen Handlungsbedarf fest, da die Stadt mit 220 Ausländern an die Grenzen der Aufnahmefähigkeit gestoßen sei. Man könnte so ein witziges Zahlenbarometer machen, wo alle zwei Jahre 20.000 mehr kommen und dann immer wieder neu die Grenze der Ausnahmefähigkeit ausgerufen wird. Und in keinem anderen Diskurs als den Ghetto-Diskurs konnten die Grenzen der Aufnahmefähigkeit so gut visualisiert und dramatisiert werden. 1973, kurz vor der Ausrufung des nationalen Anwerbestopps, kippt der Ghetto-Diskurs in München völlig in eine restriktive Richtung, als der damalige sozialdemokratische Kreisverwaltungsreferent Sperrkreise und einen Zuzugsstopp forderte, um betroffene Stadtteile vor dem Umkippen zu bewahren. Womit der Ghetto-Diskurs, wie gesagt, ein kommunaler Anwerbestopp war. Interessanterweise ist der Ghetto-Diskurs erst wieder so richtig unter der Politik des konservativen SPD-Bürgermeisters Kronawitters in München in den 1990er Jahren belebt worden, als dieser im Spiegel die Krise der Städte ausrief. Diesmal argumentierte er mit der Grenze der Integrationsfähigkeit. Also damals war es die Grenze der Aufnahmefähigkeit, jetzt ist es die Grenze der Integrationsfähigkeit der betreffenden Stadtviertel. Das dritte Themenfeld stellt die Frage nach der städtischen Migrationspolitik im engeren Sinne dar, wie es gerade in den Ausführungen schon anklang. In der Arbeit Münchner Wege, Regierungslaube, die sich so ein bisschen an die bayerische Ästhetik anlehnte, auch umgesetzt von Peter Spielmann, den man sonst eher als einen digitalen Mapper kennt, also unser digitales MIGMAP-Projekt, wer das kennt von Transit Migration, sind so verschiedene digitale Karten, wo wir versucht haben, die europäische Migrationspolitik zu mappen. Das ist der gleiche, der jetzt hier eher die bayerische Ästhetik bevorzugte. Also in der Arbeit Münchner Wege Regierungslaube, die die letzten 50 Jahre kommunale Migrationspolitik rekonstruiert, wurde die genealogisch-ethnografische Analytik auch ganz explizit. Hierfür hat sie in einem ersten Schritt zentrale Diskursstränge des öffentlichen Diskurses zur Migration untersucht und dies mit kommunalen stadtplanerischen Leitbildern, Visionen und Horrorszenarien verbunden, die die kommunale Politik zur Migration bestimmt haben. In einem weiteren Schritt wurde diese historische Rekonstruktion mit migrantischen Initiativen, Forderungen und Diskursen konfrontiert, die dann von der Seite durch einen Lautsprecher eingespielt worden sind. Dabei konnte sie herausarbeiten, dass seit Ende der 1950er Jahre mit 6 großen Diskursen versucht wurde, die Migration zu regieren, zu verwalten, zu steuern, zu bremsen. Zu nennen wäre gemäß ihres chronologischen Auftretens der Sicherheitsdiskurs hier mit den grünen Wimpeln, hier in den gelben Wimpeln dargestellt, als einen der ersten und kontinuierlichsten Diskurse, der sich erst sehr langsam ethnisierte. Das war auch eine interessante Feststellung. Also Objekte des Sicherheitsdiskurs waren zunächst auch die Displaced Person, interessanterweise, die dann als die ersten Illegalen bezeichnet wurden. Also schon in den späten 50er, Anfang 60er Jahre finden sich Protokolle des Staatsministeriums zur Problematik der Illegalen, worunter immer Displaced Persons verstanden wurden. Dann als nächsten Diskurs im Sinne des Auftretens wäre der Menschenhandelsdiskurs hier in Orange zu nennen, der massiv in den 1990er Jahren sein Objekt wechselte. Wäre in den 60er und 70er Jahren vor allem miese ausbeuterische Arbeitsverhältnisse im Sinne von Sklaverei thematisierte, hat der Menschenhandelsdiskurs dann vor allem in den 90er Jahren sich an der Zwangsprostitution und dem Frauenhandel oder entzündet er sich oder hat das zum sein Objekt genommen. Der Integrations- und Ghetto-Diskurs wäre dann hier in grün, die beide in den frühen 1970er Jahren einsetzten. Als letztes zu nennen wäre der Bildungsdiskurs, der war in hellblau, das ist fast nicht zu sehen, der fängt dann erst um die Ecke an, der in den frühen 1980er Jahren vor allem mit der Problematisierung der zweiten Generation als Zündstoff und verlorene Generation sich formierte und dann später auch in den 80er Jahren der Multikulti-Diskurs, der mit einer Kulturalisierung und Sozialpädagogisierung des Phänomens einherging. Die Zitate, die ihr auf diesen Dreiecken auf den Wimpeln seht, sind immer die Titel der jeweiligen Zeitungsartikel, die diesem diskursiven Mapping zugrunde liegen. Ich glaube, es waren 450 Zeitungsartikel, die da gesichtet wurden und analysiert wurden. Die Diskurse unterlagen konjunkturellen Schwankungen und wechselten durchaus ihre Problematisierung, wie ich das am Ghetto-Diskurs schon zeigte. Sie traten auch nie alleine auf, sondern mit unterschiedlichen Gewichtungen meist zusammen, so dass restriktivere Elemente sich oftmals mit sozialpolitisch-gouvernementalen Bearbeitungsversuchen verbanden. Das widerspricht auch ein bisschen der These, die vor allem Stefan Lanz in seinem Buch vertritt, dass es irgendwann zu einem gouvernementalen Bruch in den 80er Jahren kommt, wo dann vor allem nur noch gouvernemental-neoliberale Steuerungskonzepte und Diskurse greifen. Also diesen Bruch können wir in München so nicht sehen. Das vierte Themenfeld und damit auch das letzte, und damit seid ihr gleich erlöst, widmete sich den kulturellen städtischen Praktiken. Nicht nur, da das kulturelle Terrain von Anfang an ein zentrales Artikulationsfeld der Migration darstellte, sondern weil es auch kommunalpolitischerseits eigentlich schon in den 1970er Jahren als Spielwiese migrantischer Selbstdarstellung angeboten wurde. Also man kann es ganz toll sehen, wie einerseits in München der Ausländerbeirat als politisch gekapptes Sprachrohr gegründet wurde und andererseits vor allem Kulturpolitiken eine migrantische Repräsentationsform mit hervorgebracht haben über Exilvereine und über Kulturvereine und die aufgebaut haben dann jeweils als Sprachrohr der angeblichen Communities. Dabei lässt sich zeigen, dass die zunehmende Kulturalisierung der Migrationsthematik eng mit einer Sozialpädagogisierung verbunden war. Dabei hat die Arbeit Rap vom Rand, die ihr hier seht, von Anna Will umgesetzt, am explizitesten auch als gestalterisches Element die Perspektive der Migration und in einer gewissen Weise die genealogisch-ethnografische Methodologie umgesetzt. Die Videoinstallation bringt wissenschaftliche und sozialpädagogische Diskurse zum migrantischen Hip-Hop in einem gerappten Dialog mit Gangster-Rappern aus der Münchner Beaulieu. Auf der rechten Seite des Bildschirms, Anna konnte 6 Rapper aus Münchens Ghettos sozusagen überreden, an diesem Experiment mitzumachen, und auf der anderen Seite hat sie 6 Forscherinnen von uns zu Rapperinnen gemacht und ihnen wissenschaftliche Texte als Reime vorgegeben. Und eine Bedingung von den Migrantenjungs war, dass sie die Reime der Deutschen oder der Forscherin sozusagen serviert bekommen und sie darauf eine Antwort rappen dürfen. Es war sehr schwierig am Anfang, die davon zu überzeugen, dass sie da nicht vorgeführt werden, weil sie haben verschiedene Erfahrungen mit sozialpädagogischen Projekten gemacht, wo sie dann immer so domestiziert auch werden sollten. Aber als sie dann den ersten scheinbar gerappten Versuch eines Forschers hörten, war ihnen klar, sie sind auf jeden Fall eloquenter und besser. Und das war sozusagen auch wirklich ihr Feld, wo sie uns in die Ecke rappen konnten. Genau. Ich hoffe, leider haben wir bis heute immer noch nicht von der Anna die Tonspur, von daher, ich hätte euch jetzt gerne eine Tonspur serviert. Hier sind ein paar Reime von mir abgetippt. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass wir nur sehr selektive Schlaglichter auf die Genese und Konflikte des Regierens der Migration in München werfen konnten. Doch, vielleicht war es auch mehr Glück als Verstand, die verschiedenen Forschungsprojekte, Installationen kommentierten und ergänzten sich meiner Meinung nach und vieler Meinung nach gut und ergaben zusammen ein Bild einer umkämpften Stadtlandschaft, an die die Migration schon in den ersten Jahren der Gastarbeitsära Ansprüche stellte und in den alltäglichen Versuchen des Ankommens ihren Stempel aufdrückte. Ein Bild, was wir alle als unser Lieblingsbild auserkoren haben, ist das. Ein etwas kläglicher und doch irgendwie total romantischer Versuch eines Mannes in der Enge eines dieser Barackensiedlungen, etwas Grün für sich zu pflanzen. Allerdings spielt auch gegenwärtig der zentrale migrationspolitische Diskurs um die Integrationsfähigkeit und Willigkeit, so Sigmar Gabriel, seines Zeichens SPD-Vorstand, der Einwanderungsbevölkerung auf und mit dem Terrain der Stadtgesellschaft. Wobei Stadtviertel wie Neukölln für einen aus den Fugen geratenen Parallelgesellschaft stehen und Forscher wie Heidmeier und andere immer wieder sozusagen dieses Konstrukt diskursiv untermauern. Angesichts dieser ethnisierenden, höchst desintegrierenden, und da brauchen wir gar nicht auf Sarrazin zu verweisen, angesichts dieser ethnisierenden und höchst desintegrierenden Debatte wäre zu fragen, wie sich eine kritische akademische Forschung zur Stadt und Migration eigentlich positionieren könnte. Und mit dieser Frage würde ich gerne sozusagen mit euch in eine Debatte eintreten. Herzlichen Dank.